Unabhängig planen, prüfen. Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker gestalten Zukunft. Jetzt.
Also schönen guten Nachmittag auch von meiner Seite her. Es ist mir eine große Ehre, dass ich heute dabei sein darf. Erstens, weil so viele Architektinnen im Raum sind, mit denen ich schon zusammenarbeiten durfte und einige Projekte in Wien begleiten durfte. Und das denke ich mal, ist ja nur unter Anführungszeichen nur eine Behörde. Und wir sind angewiesen auf gute Architektinnen und Architekten, weil sonst werden wir ein bisschen aufgeschmissen. Und das ist eben das Wesen, dass die Vorschläge von den Planerinnen und Planern kommen müssen. Wir versuchen dann zu vermitteln und praktisch den Rahmen gemeinsam mit ihnen herzustellen, dass wir zu einer positiven Genehmigung kommen. Aber das freut mich sehr. Das Zweite, was mich freut, ist, dass Sie heute ja schon ein Besichtigungsprogramm gehabt haben. Ich war nicht in das Programm eingebunden, aber ich hätte Ihnen das Gleiche vorgeschlagen. Gehen Sie ins Parlament und schauen Sie sich das Wien-Museum an. Ich freue mich auch schon darauf, nachher vielleicht von Ihnen die kritischen Stimmen oder die nicht so kritischen Stimmen zu hören, sowohl zum Parlament als auch zum Wien-Museum. Beim Wien-Museum können Sie mich direkt kritisieren, weil da war ich der zuständige Referent. Seit 2015 war ich schon dabei beim Wettbewerb, bei dem großen Wettbewerb 2015, wo vielleicht jemand von Ihnen auch mitgemacht hat. Da waren ja damals 274 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Zaha Hadid und so weiter. Also das war eine lange Geschichte. Das ist auch ein eigener Vortrag, ein abendfüllender, was wir da alles mit dem Wien-Museum erlebt haben. Und dass wir heute hier in einem Gebäude sind, das auch denkmalgeschützt sind, wo ich auch 2008 einmal auch begleitet habe dürfen. Vorher hier ist das Palais Rothschild gestanden, da war ich noch nicht dabei. Das ist ja schon 1960 dann abgerissen worden und jetzt durch dieses Gebäude ersetzt worden. Aber Sie sehen, es geht mit der Nachkriegsmoderne. Wir sind in der Nachkriegsmoderne hier und das passt dann gut zum Thema. Und wenn ich darf, würde ich Ihnen kurz ein paar Impulse, die mir so in den Sinn kommen, das Thema Nachhaltigkeit, Bauen im Bestand. Ich sage jetzt immer lieber Bauen mit Bestand, gefällt mir noch besser, aber das soll keine Semantik betreiben. Und ein paar Gedanken, damit wir dann vielleicht auch gut diskutieren können. Je länger ein Gebäude lebt, desto ökologischer ist es. Das ist eigentlich ein bisschen eine Binsenweisheit vom Lamponiani. Der hat gestern übrigens auf der TU eine Veranstaltung, wo er auch online zugeschaltet war. Ich habe die Diskussion leider nicht mitverfolgen können. Ich habe mich um die Diskussion am Michaelerplatz bemühen müssen. Aber das ist schon eine Kernaussage. Das heißt jetzt nicht, wir haben vor, glaube ich, das Bundesdenkmal hat vor 2 Jahren ein Motto gehabt, Denkmalschutz ist Klimaschutz. Sagt auch viel aus, weil ein Gebäude, und es muss nicht denkmalgeschützt sein, ein Gebäude, das einfach länger steht wie die üblichen Jahre. Und denkmalgeschützte Gebäude, wir haben Objekte und Dachböden und so weiter. Und der älteste Dachboden in Wien geht auf 1300 irgendwas zurück. Also nachhaltiger geht es ja gar nicht. Und wenn wir darauf schauen, dass im Bestand die Gebäude, auch die, die nicht unter denkmalgeschützt sind, länger bleiben, dann ist das natürlich automatisch ökologisch. Hier noch kurz das Buch von Lamponiani, das ist so ein Aufsatz, der eigentlich, Sie kennen es vielleicht eh schon, recht amüsant und gut zu lesen und das, was drinnen steht, ist halt leider wahr. Wenn wir schon bei den Buchtipps sind, vielleicht kennen Sie ja die 2 Bände von Werner Sobeck. Die ÖKFA hat, glaube ich, tolle Vorträge organisiert. Der kennt sich wirklich aus. Also auch sehr inspirierend und vor allem auch grafisch so aufgearbeitet, dass man dieses sperrige Thema auch sich gerne anschaut. Die Luisa Maria Neubauer kennen Sie aus Deutschland, die Klimaaktivistin. Die fossile Party ist vorbei, wäre die Hoffnung. Aber wenn man so die Realität anschaut, es wird weiter gebaut. Es wird weiter Öl gefördert, also das wird noch ein bisschen dauern. Ich glaube, die fossile Party dauert ein bisschen, aber wir sind dran, alle gemeinsam, glaube ich, das ein bisschen zu beschleunigen, dass wir da irgendwie aus dieser Erdöl- und Gasschlacht rauskommen. Hier auch noch ein kurzer Buchtipp, das hat der Mike Novotny damals, wo die ÖKFA dieses Jahresthema gehabt hat, Stop Building Now hat es, glaube ich, geheißen. Und der Barnabas Kalder hat damals eben erklärt, wie eigentlich die gesamte Moderne neu zu betrachten wäre, weil die ganze Moderne und die ganzen Errungenschaften, also Mies van der Rohe, Le Corbusier, ohne diesen ganzen Erdölboom nicht vorzustellen wäre. Und dass man jetzt praktisch diese Architektur, die man, viele von uns Architekten und Architekten lieben ja diese Architektur, aber ich glaube, das muss man schon auch berücksichtigen, dass die praktisch die Moderne natürlich auch zum Teil dazu geführt hat, in das Desaster, wo wir jetzt sind, dass diese CO2-Werte nach oben gehen, dass es immer heißer wird. Also das muss man vielleicht auch eine neue Bewertung vornehmen. Das heißt jetzt nicht, dass jetzt Le Corbusier nicht mehr gut ist, aber dass man das einbetrachtet, dass diese Globalisierung, diese internationale Moderne ohne dem gar nicht vonstatten gehen hätte können, wäre auch ein abendfüllender Vortrag. Dass die Bauwirtschaft 50% des CO2-Konsums produziert, das ist jetzt eh bei allen diesen ganzen vielen Vorträgen, die es jetzt gibt, zur Nachhaltigkeit und so weiter. Klar, dass man da irgendwie raus muss, ist auch klar. Wir müssen also von der Bauordnung zur Umbauordnung kommen. Wir brauchen mehr, aus meiner Sicht, mehr Demolition Shaming, also Abrissscham, also in Analogie zur Flugscham, braucht man mehr Bewusstsein, dass man weniger abreißt und sich darum mehr bemüht. Die kennen diese Vergleiche. Fast Food, ja, habe jetzt am wenigsten wahrscheinlich dagegen. Fast Fashion, die Millionen Tonnen, die es an billiger Mode gibt. Fast Furniture, auch diese schnelle Möblierungen. Und die Fast Architecture, ist jetzt die Frage, brauchen wir die wirklich? Wir im Bundesdenkmalamt arbeiten ja schon immer so nach dem Motto Verstehen, Bewerten, Handeln. Es wäre von unserer Seite her ein Vorschlag, dass man das jetzt nicht nur auf die denkmalgeschützten Objekte macht. Ich habe es früher immer verglichen, Anamnese, Diagnose, Therapie. Ich finde jetzt diese Begriffe, die wir da jetzt gefunden haben, Verstehen, Bewerten, Handeln, fast besser, weil Therapie und Diagnose und diese Vergleiche mit der Medizin ist immer ein bisschen schwierig. Also bei den denkmalgeschützten Gebäuden ist es automatisch Voraussetzung, dass man, bevor man etwas macht, genau hinschaut. Wir schicken die Restauratorinnen hin, wir machen Bauforschung. Die Idee wäre, ob man das nicht vielleicht auf alle Bauwerke umlegt. Das heißt ja nicht, dass man nichts mehr abreißen darf, aber dass man irgendwie, so wie im Denkmalschutz, ist man gezwungen, bevor man was verändert oder abreißt, dass man eine Begründung sucht und wieso reißt man jetzt ab. Und dass das beim normalen Gebäude, also ein nicht denkmalgeschütztes Gebäude, wäre auch einfach, dass man zuerst sagt, also bevor sie es abreißt, weil es abreißen kostet ja relativ wenig, den CO2-Preis gibt es ja auch noch nicht wirklich, dass man hier praktisch die Investoren, die Eigentümerinnen und die Planer und Planungsteams eigentlich mal vorher animiert, zu überlegen, bevor sie es schnell abreißt, überlegst du mal, vielleicht könntest du es nicht doch irgendwie weiter nutzen, weil das wäre für alle Beteiligten gut. Die graue Energie kennen wir, also das ist die ganze Energie, was in den Gebäuden drinnen steckt, der ganze Transport, die ganze CO2-Zahlen und so weiter. Aber graue Energie ist jetzt ein Begriff, der nicht wahnsinnig sexy ist. Die rote Energie kennen wir auch. Es ist praktisch die Energie, die man in ein Gebäude reinstecken muss, zum Heizen, zum Lüften, zum Klimatisieren, also über die ganze Lebenszeit. Auch nicht so wahnsinnig sexy. Aber jetzt der Begriff, den manche vielleicht von Ihnen schon kennen. Ich habe ihn noch nicht so lange gekannt, aber mit dem gehe ich jetzt immer ein bisschen hausieren, weil ich den sehr schön finde. Goldene Energie, das klingt schon gleich anders wie graue Energie. Und die goldene Energie, das ist eben die in den Gebäuden gebündelte Energie. Also es geht nicht nur um das Materielle und um die CO2-Werte, sondern um das Immaterielle. Also das, was um das Gebäude herum ist, was die Leute erlebt haben. Jeder hat irgendwelche Verbindungen zu Orten, wo er gefeiert hat, wo er gelebt hat, wo man gut isst, wo man tolle Konzerte gefeiert hat und so weiter. Also wo man Erinnerungen hat. Also durch diesen Bestandserhalt können nicht nur materielle, sondern auch immaterielle Werte bewahrt und weiterentwickelt werden. Der Begriff goldene Energie soll verdeutlichen, dass die Bestandsgebäude aus mehr als grauer Energie, also aus mehr als den in ihnen gespeicherten Baustoffen und Emissionen bestehen. Denn auch die immateriellen und kulturellen Werte sind in Bestandsgebäuden gebunden. Und jeder Ort und jedes Gebäude haben ihre eigene Geschichte. Und um das geht es eigentlich, um diese Geschichte, die da drinnen ist, die mit den Biografien der Menschen verwoben ist. Also die dort gewohnt, gearbeitet, gelernt, geliebt, gespielt, gefeiert haben. Und das Bauwerk selbst hat eben oft aus seiner Zeit heraus diese Spezifika, die manche Neubauten jetzt nicht so automatisch liefern. Natürlich können Neubauten auch sowas liefern. Aber die Gebäude, diese goldene Energie, die ist ja schon da. Und die geben dann oft die Impulse für eine spannende zeitgenössische Gestaltungssprache. Und da braucht es dann wieder so Architektinnen wie Sie, die das aufgreifen, fortführen und praktisch weiterbauen. Und das ist eben dieser gestalterische Mehrwert für diese kulturelle und soziale, atmosphärische, emotionale Geschichte. Die goldene Energie hat eben mit diesen Bestandsgebäuden zu tun. Es geht um einen klugen Bestandserhalt. Dafür brauchen wir Planungsteams, die Fantasie und kreative Kompetenz haben. Damit ist auch ein Vorteil die gewachsene Einbindung in den städtebaulichen Kontext. Die Vielfalt und die Komplexität wird auch mitgeliefert. Natürlich haben diese Objekte, die wir kennen, die wir lieben, die wir schätzen, mit denen wir aufgewachsen sind, ein besonderes Identifikationspotenzial. Und das sorgt für Kontinuität, weil wir wissen, dass zu viel Veränderungen bei Menschen Ängste auslösen. Und Ängste, wenn sie Ängste haben, dann wandern viele Leute nach extrem rechts oder wo auch immer hin. Es ist halt auch eine politische Dimension. Und natürlich das große Thema des Lebenszyklus, Lifecycle, dass die Kosten über die gesamte Energie gerechnet sind. Ich freue mich sehr, dass es gelungen ist, von der Margarete Schütte-Lihotzky diese Wohnung, in der sie ihre letzten 30 Jahre verbracht hat, unter Schutz zu stellen. Ich freue mich, dass ich da ein bisschen mitwirken habe dürfen, gemeinsam mit der Architektin Zwingl vom Margarete Schütte-Lihotzky Zentrum und ihrem ganzen Team. Wir hatten da so ein sehr kurzes Zeitfenster, wo das möglich war. Und diese goldene Energie, also mir ist es so gegangen, jetzt mal, wenn ich dort war, irgendwie spürt man das. Natürlich, wenn dort die Führung ist und man erfährt das, dann ist man auf der Trasse draußen mit dem Urban Gardening und so weiter. Und die ganze Aura, also irgendwie, weil ich ja von der goldenen Energie gesprochen habe, also in der Wohnung, obwohl es eine sehr kleine Wohnung ist, ich glaube, es sind 50 Quadratmeter, also man spürt aus meiner Sicht dort durchaus eine goldene Energie. Also vielleicht, wenn es für Sie mal möglich ist, einfach dort einen Termin ausmachen und sich dort eine Führung gönnen. Jetzt heuer soll noch die Küche von ihr wieder gemacht werden, obwohl die Margarete Schütte-Lotzki hat sich ja immer geärgert, dass sie immer auf diese blöde Frankfurter Küche reduziert wird. In Wien haben wir jetzt drei, also ihre Küche, die sie da für diese Wohnung geplant hat, dann die Frankfurter Küche im Mack und dann haben wir noch im Wien-Museum diese Betonküche von 1918. Adaptive Reuse ist natürlich ein großes Thema, diese Umnutzung. Sie kennen das Günter-Domenik-Haus, früher Zentralsparkasse, dann Büro und so weiter. Und jetzt ist es ein türkisches Restaurant, also falls Sie mal gut türkisch essen gehen wollen, schauen Sie sich das vielleicht an. Adaptive Reuse hoch 3, hier vom Karl Schwanzer, der Pavillon 1958 in Brüssel. Dann ist er abgebaut worden, wiederverwendet worden, in ein Museum umgebaut worden. Dann war es eben jahrzehntelang das 20er Haus. Dann hat es der Adolf Krischernitz umgebaut. Das war, glaube ich, 2009 bis 2011 oder so. Da habe ich dann auch der Referent sein dürfen. Spannende Baustelle. Auch ein Gebäude, obwohl es Nachkriegszeit ist, auch, glaube ich, mit sehr viel goldener Energie. Dann, weil wir schon beim Schwanzer sind, das Philipshaus, auch jetzt umgenutzt in Wohnungen. Dann ein Adaptive Reuse mit Boot haben wir auch, also das ehemalige Hofmann-La-Roche-Gebäude vom Atelier Heiß Architekten dann 2011 umgebaut. Auch irgendwie eine Ikone, auch energetische Fragen waren da sehr wichtig bei diesem Erhalt dieser Curtain-Wall-Fassade. Goldene Energie gibt es natürlich auch im denkmalgeschützten Ernst-Happel-Stadion. Jeder, der dort einmal ein Fußballspiel oder ein Konzert erlebt hat, weiß, dass da sehr viel goldene Energie und viele positive Erinnerungen drinnen stecken. Jetzt wird gerade eine der größten Photovoltaikanlagen Österreichs dort aufs Dach gebracht, inklusive thermischer, energetischer Sanierung. Wird das erste Stadion sein in Europa, das energieautark ist. Auch die Stadthalle gibt es auch sehr viele Erinnerungen, auch für die österreichische Identität, die ganzen Tennisspiele, Konzerte, Box, was auch immer, was es da gibt. Auch dort ist jetzt am Dach oben praktisch eine Photovoltaikanlage, eine sehr große. Das Stadthallenbad gleich daneben ist auch eine Photovoltaikanlage drauf. Und weil es eben um die Nachkriegsarchitektur geht, habe ich jetzt noch ein paar Beispiele. Eben hier die Opernpassage von 1955, wo Wien wieder Weltstadt werden wollte und da so eine Passage gemacht hat. Natürlich auch, um die Fußgeherinnen und Fußgeher unter die Erde zu bekommen, damit die Autos nicht gestört sind. Aber da gibt es zum Beispiel eine schöne Broschüre, die Sie einfach herunterladen können, wiederhergestellt, weil man sie auch vor einigen Jahren schön restauriert und teilweise rekonstruiert haben. Das gleiche gilt für das Schottentor, auch so eine Passage. Dann das Gänsehäufel natürlich, einer der ersten Nachkriegsarchitekturen, die wieder die Menschen positiv stimmen sollten mit Luft, Licht, Sonne und so weiter. Der Uhrturm, eine geniale Konstruktion. Also wenn man ganz oben steht, wird man ein bisschen schwindelig, weil man immer so ein bisschen herumwackelt. Unglaubliche tolle Sichtbetonarchitekturen. Sehr aufwendig zum Restaurieren, also immer ein großes Problem gewesen. Da waren Sie ja heute schon, brauche jetzt nicht viel dazu sagen. Was aber interessant ist, dass eben diese Architekten, also von vorher, die auch das Gänsehäufel gemacht haben, waren eben die gleichen, die dann diesen Wiederaufbau des Nationalratssitzungssaals gemacht haben. Und vom Erscheinungsbild her ist es jetzt eben gelungen, beim Balfi-Konzept, beim Neuen, im Prinzip dieses Bild, das eigentlich die Demokratie Österreichs im Fernsehen immer widerspiegelt. Also das Dach oben ist natürlich neu und so weiter, aber der Grundeindruck dieser schlichten Moderne oder moderaten Moderne hat sich erhalten. Westbahnhof ist auch so ein Beispiel, das ist jetzt links und rechts ein bisschen eingequetscht ist, okay. Dass es unterkellert worden ist, war auch irgendwie eine spannende Geschichte und innen drin eine wunderschöne große Halle. Ganz was Aktuelles, weil es gerade vor ein paar Wochen eröffnet hat, eben das Gewerbehaus in der Salesianergasse, da ist jetzt das Hoxton eingezogen, mit Dachterrasse und Pool am Dach oben und innen drinnen mit Restaurants, also auch, wer da mal Zeit hat, vielleicht hinzuschauen. Die Steinfassade war eine große Herausforderung. Ein anderes Beispiel ist das Gartenbaukino am Parkring. Natürlich die Wiener Internationale Gartenschau von 64 mit dem denkmalgeschützten Donauturm. Dann hier das ehemalige Seerestaurant mit den tollen Fenstern, die man aufschieben kann. Da gibt es auch eine kleine Broschüre zum Downloaden. Auch im Donaupark, auch im Rahmen dieser Internationalen Gartenschau. Im Hintergrund sieht man die UNO-Sitte, natürlich auch ein spezielles Gebäude. Aber nachdem das offiziell nicht in Österreich liegt, ist Bundesdenkmalamt gar nicht richtig dafür zuständig. Wir werden da immer nur konsultiert. Aber das ist eigentlich Ausland, deshalb müssen wir uns nicht so intensiv darum kümmern. Hier die schönen Fenster, der Numban hat dann ein südkoreanischer Architekt damals gemacht, Oref Königelberg. Würzburggasse steht eigentlich eh noch relativ so da wie damals. Auch unter Denkmalschutz hier die Schule in der Franklinstraße. Da kann die Architektin Veit Aschenbrenner sehr, sehr viel dazu sagen. Tolle Schule mit Freiluftklassen. Jetzt ist ein bisschen umgebaut vom Architekten Schütte. Dann noch die Schule in der Schäfergasse. Die Holland-Boutiquen, ganz kurz, um die wir ziemlich viel gekämpft haben und die es Gott sei Dank immer noch gibt. Die Postmoderne in Rette kennen Sie auch, wo er seine Karriere begonnen hat. Und zum Schluss noch die Hightech-Architektur, also hier die Helmut-Richter-Schule. Die Frau Architektin Tillner könnte da einige Abende füllen mit Vorträgen über diese Schule. Und da darf ich Sie auch einladen. Im Moment gibt es ja ein Konzeptverfahren, weil die Schule ja nicht mehr als Schule genutzt wird und neue Nutzungsideen und Entwicklungen sucht. Also wenn Sie als Planerin gute Ideen haben oder Projektentwicklerin sind oder jemanden kennen, hier kann man sich bewerben, um die Schule eben neu zu nutzen und zu übernehmen. Die Stadt Wien sucht eben jemanden, der die nutzt. Es steht unter Denkmalschutz, aber ich kann Ihnen garantieren, das sollte nicht das Hindernis sein, die wieder neu zu nutzen. Also wenn da Informationen gebraucht werden, schauen Sie sich auch bitte die Ausschreibungsunterlagen an. Vielleicht ist das auch ein spannendes Projekt für Sie. Das wäre eine Herausforderung. Und danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus